Also, herzlich willkommen heute Abend zum Christustreff. Und ich möchte noch mit der Losung von heute den Abend beginnen. Und zwar, da steht drin im 1. Mose 1, Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ja, dreieiniger Gott, wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich und möchten diesen Abend wirklich beginnen in deinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und danke, dass du mit deinem Heiligen Geist direkt hier sein möchtest, dass du hier bist, dass wir das wissen, dass du, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, du mitten unter uns bist. Wir loben und preisen dich, den Schöpfer, wo wir so wunderbare, schöne, farbenprächtige Blumen im Moment gerade im Garten blühen sehen dürfen. Und es ist einfach wunderbar, wie du das alles geschaffen hast. Und danke, dass wir hier so frei zusammenkommen dürfen, um dich zu loben und vor allem aber auch heute Abend, um auf dein Wort zu hören. Schenk du, dass dein Heiliger Geist wirklich redet und ja, wir wissen, du bist da und wir preisen dich darüber. Amen.
Wir hören heute im Christustreff wieder was vom Johannes. Es ist über ein Jahr her, da habe ich euch mal erzählt, wer der Johannes denn war und was er alles erlebt hat. Und heute kommt wieder was von ihm. Johannes, vielleicht könnt ihr euch erinnern, er war wahrscheinlich der beste Freund, den Jesus hatte, als er auf dieser Welt gelebt hat. Johannes war noch fast ein Kind, also aus unserer Sicht heute mindestens noch ein Teenager, als er Jesus kennengelernt hat und er war dann mit ihm unterwegs. Die ganzen 3 Jahre, als Jesus durchs Land gezogen ist, war er mit dabei. Und dass Johannes eigentlich der engste Freund von Jesus war, das hat sich gezeigt in den letzten Stunden, die Jesus gelebt hat hier. Denn Johannes war der einzige von den engen Freunden, von den Jüngern, wie man sie genannt hat, die dann unterm Kreuz, als Jesus starb, dabei war. Und Johannes war auch der, der sich um die Mutter von Jesus, um die Maria, angenommen hat danach. Und dann, nach Ostern, als Jesus wieder auferstanden war und als er dann an Himmelfahrt zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, da kam Pfingster. Und Johannes, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist und er wurde richtig mutig. Und er konnte es nicht mehr bei sich halten und ist durch die Lande gezogen sein Leben lang und hat Menschen von Jesus erzählt, von seinem besten Freund. Und er hat nicht aufgehört, auch als die Zeit ernster wurde. Und der Kaiser, damals war das Römische Reich mittendrin in seiner Hochblütezeit, und da hat der Kaiser die Christen nicht mehr leiden können. Und er hat sie verfolgt. Und die Christen mussten sich verstecken, aber der Johannes, dem waren seine Freunde, seine Gemeinde, die Menschen, die er zu Jesus geführt hat, so wichtig, dass er nicht aufgehört hat zu reden. Und dann wurde er vertrieben. Er musste die Gegend, wo er war, verlassen und er wurde auf eine Insel verbannt, Mitte im Mittelmeer, eine kleine Insel. Keiner kannte sie, zumindest kam nur ganz selten ein Schiff dorthin. Und da war er dann als alter Mann ziemlich einsam. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er oft traurig und manchmal auch ziemlich frustriert war. Denn er konnte seiner Gemeinde, die Menschen, die ihm so am Herzen gelegen sind, nicht mehr richtig helfen und beistehen. Doch er bekam Besuch. Noch einmal, ein letztes Mal hat Jesus ihn besucht. Nicht so wie früher, als er zusammen mit ihm zum Fischer gefahren ist und als sie zusammen geessen und getrunken haben. Es war anders. Er hörte eine Stimme und die Stimme war eindeutig von seinem besten Freund Jesus. Und es warf ihn auf den Boden. Und diese Stimme, die hat gesagt, ich bin Jesus, dein Freund. Und ich sage dir jetzt Dinge, lass dir Dinge sagen und ich zeige dir Bilder und Sachen, die schreibst bitte auf. Und dann schickst deine Freunde den Gemeinde. Und der Johannes war dankbar, dass er diesen Besuch gekriegt hat und hat diese ganze Worte, die Jesus ihm gesagt hat, aufgeschrieben. Es gab 22 Kapitel, also ein richtig dickes Buch oder ein Brief, kann man das nennen? Ich habe noch nie so einen langen Brief geschrieben. Diesen Brief hat er geschrieben für seine Gemeinde. Dann irgendwie, ich weiß nicht, wie es ging, hat er es versenden können und die Gemeinde haben es gekriegt. Dieses letzte Buch, das man in der Bibel findet, also wenn man die Bibel von hinten aufschlägt, ist man direkt bei diesem letzten Brief, den der Johannes geschrieben hat. Und dieses Buch nennen wir die Offenbarung. Eine Stelle aus diesem Buch, die ist mir bekannt und die kenne ich und die mag ich, seit ich ein kleiner Junge bin. Und die ist mir damals wirklich wichtig geworden. Offenbarung 21, Vers 4. Viele von uns kennen es vielleicht. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich habe als Kind eine Zeit gehabt, in der war ich einfach oft traurig. Irgendwie habe ich manchmal Angst gehabt, dass ich krank werden könnte. Ich habe Angst gehabt, dass meine Eltern sterben könnten. Oder ich habe manchmal einfach auch nur Angst gehabt und wusste gar nicht, wo sie herkommt. Aber manchmal bin ich dann in meinem Bett gelegen und musste einfach weinen. Und als Junge schämt man sich dafür, wenn man weinen muss. Vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht können sich manche Erwachsene auch erinnern an Zeiten, in denen sie Angst hattet oder traurig waren. Und dann habe ich aber an meinem Bett als kleiner Junge schon immer so einen Abreißkalender gehabt. Ich weiß nicht, habe ich es von meiner Mama gekriegt oder habe ich es von meiner Oma gekriegt. Jedes Jahr an Nikolaustag habe ich das gehabt. Und er hing so an der Wand und eigentlich konnte man da jeder Abend oder Morgen einen Zettel abreißen. Da war ein Bibelvers drauf und dann entweder Erklärung oder Geschichte dazu. Ganz ehrlich, ich muss zugeben, oftmals musste ich ganze Woche weiß abreißen, weil es halt so war, wie es war. Aber ein Vers, ein Zettel, an den kann ich mich erinnern, da stand genau dieser Vers drauf. Und diesen Zettel, der wurde mir wertvoll, immer wenn ich diese Angst hatte. Und so habe ich die in meine kleine Bibel gelegt, die ich auch von der Oma gekriegt habe, und habe diesen Zettel aufgehoben. Aber wie ich bin, heute habe ich ihn nicht mehr, irgendwann habe ich ihn vielleicht auch mal weggeworfen. Auf dem Zettel stand, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So viel von dieser Offenbarung, wo ich die Erwachsene noch einiges mehr erzählen möchte.
Wir hören den Text Offenbarung 8, die Verse 1 bis 13. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Das Lamm bricht das siebte Siegel. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, herrschte etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte und blitzte es und die Erde erbebte. Dann machten sich die sieben Engel bereit, um in ihre Posaunen zu blasen. Als der erste Engel in seine Posaune blies, wurden Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde geschleudert und ein Drittel der Erde geriet in Brand. Ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Dann blies der zweite Engel in seine Posaune und etwas wie ein großer Berg aus Feuer wurde ins Meer geworfen. Da wurde ein Drittel des Meerwassers zu Blut. Ein Drittel aller Lebewesen des Meeres starb und ein Drittel der Schiffe auf dem Meer wurde zerstört. Dann blies der dritte Engel in seine Posaune und ein großer Stern fiel vom Himmel, der wie eine Fackel brannte und auf ein Drittel der Flüsse und Wasserquellen stürzte. Der Name des Sterns lautete Bitterkeit. Er ließ ein Drittel des Wassers bitter werden und viele Menschen starben, weil das Wasser bitter geworden war. Dann blies der vierte Engel in seine Posaune und ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne wurde ausgelöscht. Und ein Drittel des Tages und auch ein Drittel der Nacht wurden dunkel. Dann blickte ich auf und hörte einen Adler, der hoch oben am Himmel flog, laut schreien: Unheil, Unheil, Unheil über alle, die auf dieser Erde wohnen, durch das, was geschehen wird, wenn die letzten drei Engel ihre Posaunen erklingen lassen. Soweit der Text für heute. Andy, wir sind gespannt.
Heute ist heiß, nicht nur vom Wetter her, auch beim Vorbereiten ist mir es ziemlich heiß geworden. Je mehr ich mich mit diesem Buch und mit den Kapiteln in der Offenbarung befasst habe, umso mehr Angst ist mir geworden. Nicht nur Angst von dem, was da drin steht, sondern auch Ehrfurcht. Wie groß unser Gott ist, wie heilig er ist und wie sein Plan so unbegreiflich manchmal ist. Da kann man als kleiner Mensch wie ich schon richtig Furcht kriegen, sich mit diesem Text zu befassen oder diesen Text vor Menschen wie euch, vor meine Geschwister, einfach auch was dazu zu sagen. Deswegen habt Nachsehen mit mir, wenn ich nicht in alle Details euch genau die Auslegung geben kann von diesem Kapitel, von dem wir sind. Ich möchte eigentlich vielmehr ein bisschen zurückgreifen und ich möchte uns ein bisschen dort abholen, wo wir vor einem Jahr aufgehört haben. Und ich möchte uns vielleicht ein bisschen auch nochmal einen Zusammenhang geben, wie denn Gott so seine Welt und uns Menschen sieht. Vor gut 10 Monaten haben wir hier im Christus-Treff die Offenbarung, der erste Teil der Offenbarung, beendet mit Kapitel 6. Ich kann euch empfehlen, diesen Abend nochmal nachzuhören. Auf unserer Homepage könnt ihr das gut und einfach machen, da findet ihr das. Es ging damals um die Öffnung der ersten 6 Siegel. Heute machen wir weiter mit Kapitel 8. Die 6 Siegel, die waren in Kapitel 6, die ersten geöffnet worden. Und heute geht es weiter mit der Öffnung des 7. Siegels und was dann passieren wird. Aber zuerst möchte ich einfach noch eine Frage in den Raum stellen und möchte dich fragen, wie es dir geht mit diesem Buch der Offenbarung. Ist es für dich auch ein Buch mit diesen sprichwörtlichen 7 Siegeln? Kriegst du auch ein bisschen ein beklommenes Gefühl, wenn du diese Beschreibungen hier liest? Macht dir das, was dort beschrieben ist, vielleicht Angst? Oder lässt du, wie ganz viele, dieses Buch links liegen und beschäftigst dich am liebsten gar nicht damit? Deswegen möchte ich nochmal in Kapitel 1, Vers 1 beginnen, denn für uns ist es eine ganz entscheidende Grundlage zu wissen, wer hier zu wem spricht und welchen Zweck er damit verfolgt. Und wir lesen Offenbarung 1, Vers 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Ganz wichtig, im Umgang mit diesem Buch, die Bibel, mit diesem Buch aus der Bibel ist, dass wir uns bewusst machen, was wir hier lesen, das sind Worte von unserem Herrn Jesus. Es sind die letzten Worte, die aufgeschrieben sind. Vielleicht denken wir, die letzten Worte hat Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt, als er den Missionsbefehl gegeben hat. Aber diese letzten Worte, die aufgeschrieben sind durch Johannes, die stehen in der Offenbarung. Und weiter, Offenbarung 1, Vers 3, glückselig, der es liest und die Worte der Weissagung hören und bewahren, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Eine wunderbare Zusage, sozusagen eine Belohnung für alle, die diesen Brief eben nicht weglegen, sondern lesen, ihn ernst nehmen und sich den Inhalt merken. Glückselig steht hier in der Luther-Übersetzung, die ich habe. Wer das liest und hört und im Herzen festhält, der hat sozusagen geschafft. Dem spricht Jesus zu und verspricht ihm, dass er sich auch zu ihm stellt und dass die zwei wirklich untrennbare Freunde sind.
Wir dürfen also die Offenbarung auch nicht isoliert betrachten. Es ist für uns wichtig, dass wir die Geschichte Gottes mit seinen Menschen kennen. Und die Geschichte, die beginnt auf der ersten Seite der Bibel. Und deshalb möchte ich mit uns nach diesem einer Jahr Pause in der Offenbarung nochmal auf der ersten Seite der Bibel beginnen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Niemand von uns weiß, was vorher war, und niemand kann sich wirklich vorstellen, wie es damals aussah. Als Gott dann mit der Schöpfung begonnen hat und durch sein gesprochenes Wort alles, was wir sehen, aber auch ganz viel, was wir gar nicht sehen können, geschaffen und geformt und gemacht hat. Gott hat die Zeit geschaffen. Er hat das Universum und die Erde gemacht. Und er hat dieser Erde die ganze Naturgesetze gegeben und er hat sie festgelegt. Er hat Pflanzen gemacht, Tiere und zuletzt, so können wir lesen, hat er den Menschen wunderbar gemacht. Einfach aus Erde geformt und dann das Leben eingeatmet. Von da an gilt das größte Interesse Gottes an seiner Schöpfung uns Menschen. Er wollte ein Gegenüber, er hat den Menschen so ähnlich gemacht, wie er selber war, nach seinem Vorbild. Er will, Gott will Gemeinschaft und er will Austausch mit seinen geliebten Menschen, bis heute. Aber wir kennen die Geschichte, wir Menschen, wir möchten selber groß sein, wir möchten selber haben, wir möchten unabhängig sein von unserem Schöpfer. Und es gab und gibt immer wieder Probleme. Nicht nur Konflikte zwischen Menschen, nein, hauptsächlich Konflikte zwischen Gott und uns Menschen. Denn nicht nur Gott hat Interesse an uns, sondern auch Satan. Auch das gehört dazu, müssen wir wissen, wenn man über die Menschen nachdenkt und über die Offenbarung. Satan war einer der oberen Engel Gottes. Er war im Himmel ganz nah bei Gott. Aber auch diese Geisterwesen, die Gott geschaffen hat als Engel, die haben einen eigenen Willen gekriegt. Und so hat Satan sich erhoben und überhoben und wurde stolz und hat gegen Gott rebelliert. Er wollte sein wie Gott. Und dann wurde er aus dem Himmel verbannt und auf die Erde geworfen. Und seither versucht er, die Menschen mit List und Tücke von Gott wegzubringen. Und wir müssen ehrlich zugeben, Satan hat nicht gerade wenig Erfolg. Wenn man die Bibel lesen, aber auch wenn man in unsere Welt guckt, dann können wir immer wieder dasselbe Muster beobachten. Es fängt gut und vielversprechend an und endet doch im Chaos. Gott muss eingreifen und muss Gericht halten. Die einzelne Epoche oder Zeitalter von menschlicher Leben, die sind uns eigentlich alle bekannt, aber ich möchte trotzdem noch mal drauf eingehen und sie nennen oder sie kurz beschreiben. Es gibt verschiedene Zeitalter. Das erste, die Zeit der Unschuld in Eden. Adam und Eva in engster Gemeinschaft mit Gott, ihrem Schöpfer, auf du und du. Doch dann kam die Versuchung, der Sündefall. Adam und Eva, sie haben der Schlange und ihre listigen Angriffe mehr vertraut wie Gott. Und die Konsequenzen, die waren hart. Die Lebenszeit wurde begrenzt, der Tod beendet ab diesem Moment jedes Menschenleben. Die sorglose Versorgung wurde beendet und die direkte Verbindung mit Gott untersagt. Die Menschen wurden aus Eden vertrieben. Aber es gab gleichzeitig auch eine Verheißung. Gott hat zu Eva gesagt, einer deiner Nachkommen wird über den Satan, über die Schlange siegen. Der zweite Zeitabschnitt war dann, als die Menschen aus dem Garten Eden vertrieben waren. Und der begann schrecklicherweise mit einem Mord. Dem Mord von Kain und seinem Bruder Abel. Danach wuchs die Menschheit und vermehrte sich. Doch leider wuchs mit der Menschheit auch die Bosheit. Und so lesen wir in 1. Mose 6, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und was hat Gott gemacht? Er hat den Noah beauftragt, eine Arche zu bauen. Gott schickte die Sintflut und löschte alles, andere Leber aus. Nur 8 Personen und von jeder Art Tiere ein Paar haben überlebt. Und die Verheißung nach diesem Gericht der Sintflut, das war der Regenbogen. Nie wieder soll so was Schlimmes über die Erde kommen. Die nächste Zeitspanne war die Zeit nach der Flut bis zu Abraham. Und da hieß es, die Menschen sagten zueinander, 1. Mose 11, Vers 4, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Gottes Antwort darauf war, er hat sich ganz tief runterbückt und diesen kleinen Turm anguckt und hat die Stimme verwirrt. Und die Menschen wurden zerstreut über die ganze Erde. Aber Gott hat nicht aufgehört. Er hat den Abraham sich berufen. Er wollte mit ihm und seiner Familie nochmal neu anfangen. Diese Epoche, die vierte, die nennt man die Zeit der Patriarchen. Aus Abraham, Isaak und Jakob wurde in Ägypten ein großes Volk, Israel. Doch Israel musste die 400 Jahre, die es in Ägypten war, als Sklave arbeiten. Die Ungerechtigkeit schrie zum Himmel. Und Gott erhörte das Stöhnen. Mose kam. Gott hat ihn berufen, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und dann kam das nächste Zeitalter. Es war das Zeitalter des Gesetzes, das Mose von Gott erhalten hat. Das Volk Israel erlangte die Freiheit, kam nach 40 Jahren in das gelobte Land und wurde zum starken, mächtigen, angesehenen Volk. Zum großen Staat unter König David und König Salomo. Doch immer wieder lesen wir von den Königen, die danach kamen, er tat, was dem Herrn missfiel. Und das Volk, die Menschen, die Israeliten, die wollten endlich auch Götter, die man anfassen kann. Wie alle anderen auch. Die Propheten warnten das Volk und irgendwann griff Gott ein. Israel wurde geteilt und das Nordreich wurde weggeführt nach Assyrien. Das Südreich wurde dann nach Babylon weggeführt. Irgendwann nach 70 Jahren kam es zurück und der Tempel und Jerusalem wurde wieder aufgebaut. Aber dann 400 Jahre Schweige von Gott. Kein Wort davon in der Bibel. Und dann Ende dieses Zeitalters ist Weihnachten. Jesus wird Mensch und das neue Zeitalter wird von Johannes dem Täufer angekündigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und jetzt die Trennlinie zwischen 5. und 6. Zeitalter bewegt sich, verläuft direkt zwischen Kreuz und Ostern. Am Kreuz hat Jesus, als er auf der Welt war, hier seinen Dienst vollendet. Und er ruft, es ist vollbracht. Und dann stirbt Jesus für uns. An Ostern steht er siegreich von den Toten auf und es heißt, der Herr ist auferstanden. Und damit beginnt das 6. Zeitalter, das Zeitalter der Gemeinde. Jesus gibt seine Apostel den Missionsbefehl und er verlässt als sichtbare Person diese Erde. Aber er schickt uns, seine Apostel und uns als Gemeinde, den Heiligen Geist. Obwohl die Anzahl der Christen steigt, gibt es schon bald auch in der Gemeinde wieder Probleme. Es wird zunehmend schwieriger. Und die Hauptgefahr, in der die Gemeinde steht, und wir leben heute noch in dieser sechsten Zeitalter, die Hauptgefahren sind Verfolgung, Verführung und Verweltlichung. Dieser Zustand geht schon 2000 Jahre und wir fragen uns, wie wird es weitergehen? Was hat Gott vor mit dieser Welt? Und genau diese Frage, und jetzt komme ich endlich zur Offenbarung, diese Frage will dieses Buch beantworten. Gott will uns nicht im Ungewissen lassen, was er mit dieser Welt vorhat. Und das ist gemeint, wenn im Kapitel 1, Vers 1 der Offenbarung steht, was bald geschehen wird. So sind wir gespannt und wir möchten wissen, wie Jesus diese Geschichte weiterschreiben wird. Wir lesen diesen ersten Vers nochmal in unserem 8. Kapitel. Und als das Lamm das 7. Siegel öffnete, trat eine Stille ein im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Das Lamm, das steht, das können wir lesen in die Propheten, das steht eindeutig für den Namen Jesus. Denn nur er Er wurde als würdig erachtet und erkannt, diese Siegel auf dieser Schriftrolle zu öffnen, von der 6 schon geöffnet sind zu dem Zeitpunkt in Kapitel 8. Und auch das 7. kann nur Jesus öffnen. Und in diesem Buchrolle steht drin, was passieren wird als nächstes. Und es steht drin, wie Gott über das Böse in der Welt richten wird. Stille im Himmel, oder wie unser Thema heute sagt, der Himmel hält die Luft an. Eigentlich ist der Himmel ja bekannt dafür, dass anhaltend Lobpreis, Lieder, Musik erklingt. Die Engel, die stehen vor Gottes Thron, dem Höchsten rufet unaufhörlich, heilig, heilig, heilig. So können wir es lesen in der Offenbarung. Aber in diesem Moment, da gibt es eine Unterbrechung. Eine halbe Stunde lang, da ist es still. Kein Lied, kein Gebet, kein Lobpreis und kein heilig, heilig, heilig. Wir kennen solche stille Momente. Wir kennen sie vielleicht als spannende Stille vor einem großen Ereignis. Oder wenn das Licht im Saal ausgeht, kurz bevor der Vorhang aufgeht oder der Film abgeht. Es herrscht also im Himmel atemlose Stille bei Gott und den Engeln und alle, die dort vor dem Thron stehen, bevor Jesus dieses 7. Siegel bricht. Jeder spürt, jetzt passiert was. Aber was? Diese Spannung wird in die Länge gezogen. Eine halbe Stunde lang, also eine Minute, schafft man vielleicht gerade so zum Luftanhalten. Ich habe es mal probiert bei der Vorbereitung. Jetzt, wenn ich aufgeregt bin, ich da jetzt keine 30 Sekunden schaffe. Wir können es ja mal probieren, nebenher, wie lange es schafft. Eine halbe Stunde kann ziemlich lang sein, wenn es ganz still ist. Aber sie kann auch sehr kurz sein, wenn die Ereignisse sich überschlagen. Noch während dieser Stille sieht Johannes die 7 Engel, die vor dem Thron Gottes stehen. Regungslos, im Stillgestande. Wer beim Bund war, der weiß genau, wenn Achtung gerufen wird, dann nimmt man Haltung an, dann gibt es keine Bewegung, die Hände in die Hose, nah die Füße zusammen und aufrecht, der Blick geradeaus. So standen die Engel da. Noch holen sie keine Luft, als sie die Posaune kriegen, noch wartet sie ab. Es ist Stille vor dem Thron. Und in dieser Situation, da passiert zuerst etwas anderes noch. Vers 3. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Die Gebete, die die Heiligen, das sind alle, die hier auf der Erde Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, die Gebete, die die zu Gott gebetet haben und noch betet, die werden zusammen mit Räucherwerk auf dem Altar geopfert. Das Räucherwerk, der Altar, das finden wir im Alten Testament erklärt. So wurde Gott geehrt, so wurde Gott gezeigt. Wir haben Ehrfurcht vor ihm und so wurde auch Gott um Hilfe gebeten. Die Gebete, die wir also als unvollkommene Menschen, die mir, so klein wie man uns oft vorkommt, die mir stammelnd in Freude oder in Not vor Gott loswerdet oder zu Gott, an Gott richtet, die gehen nicht verloren. Und das finde ich genial. Wir dürfen uns sicher sein, jedes Gebet, laut, leis, wohlformuliert oder stotternd, das wird gesammelt und es wird mit viel Weihrauch, mit viel Räucherwerk, wird es vor Gott gebracht und zieht an seine Ohren vorbei. Es geht nichts verloren, kein Wort. Das Gebet der Heiligen, aber in diesem Moment, in Kapitel 8, besonders das Gebet der verfolgten Christen ist hier gemeint. Da lesen wir dazu in Kapitel 6, schon weiter vorher, Vers 10, und sie schrien mit lauter Stimme, O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen. Ist jetzt die Zeit gekommen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, für die, die um seines Namens willen leiden und verfolgt werden? Und noch was passiert in dieser Stille im Himmel. Ein weiterer Engel nimmt Glut vom Altar, von diesem göttlichen Altar, auf dem die Gebete zu Gott aufgestiegen sind, nimmt Glut von diesem Altar, füllt sein Gefäß und wirft es auf die Erde. Und die Auswirkungen sind Erdbeben, Blitze und Donner. Wenn Gott für Recht und Ordnung sorgt, dann deckt er nicht einfach alles zu. Dann ist es ihm nicht damit getan, seine bedrängte Gemeinde von der Erde wegzunehmen. Nein, dann passiert Katastrophe. Katastrophe, die Gott selber anordnet, die von ihm so bestimmt sind. Und das ist für uns schwer zu verstehen. Wir haben gelernt, dass Gott immer gut ist, dass er vielleicht niemals Gewalt ausüben will, dass er immer nur Friede hält und niemand etwas Schweres antun kann. Und hier müssen wir sehen, dass sich Gott nicht spotten lässt und dass es nicht ohne Konsequenzen bleibt, wenn Menschen ihn ablehnen und wenn Menschen seine Gemeinde, seine Heiligen, die Christen, verfolgen. Und jetzt ist die halbe Stunde beendet. Die Engel mit dem Posaune, die holen tief Luft und einer nach dem anderen beginnt kräftig sein Instrument zu blasen. Unser Blick wird jetzt wieder auf die Ereignisse hier auf der Erde gerichtet, die durch die Posaunengerichte ausgelöst werden. Und das, was wir hier lesen, sind wirklich globale Einschnitte in das ganze Gesamtsystem der Erde. Ich muss an der Stelle noch einen Einschub machen, weil das wahrscheinlich eine der meisten Fragen ist, die im Zusammenhang mit der Offenbarung auch gestellt wird. Es geht um die Frage der Entrückung. Ist die Gemeinde, die sich zu Jesus hält, sind die Christen bei diesen Gerichten, von denen wir lesen, Kapitel 8, Kapitel 9, 10, das geht bis Kapitel 19, sind wir als Gemeinde zu diesem Zeitpunkt noch hier auf der Erde oder hat uns Jesus schon zu sich genommen? Es gibt mehrere Sichtweisen, wann diese Entrückung, diese versprochene Heimholung stattfinden wird. Und dabei maße ich mir jetzt nicht an, dass ich weiß, welche jetzt die absolut letztendlich richtige ist. Ganz viele Ausleger sagen, dass die Gemeinde also alle jesusgläubigen Menschen schon vor diesen schrecklichen Gerichten aus der Offenbarung von Jesus in den Himmel aufgenommen wird. Die Begründung liegt darin, dass in der Offenbarung ab Kapitel 4 von der Gemeinde nichts mehr geschrieben wird. Andere Ausleger gehen davon aus, dass die Gemeinde die Trübsalszeit entweder ganz oder teilweise durchleben muss. Oder vielleicht zur Mitte hin. Also gerade um die Zeit der Posaunengerichte von Jesus abgeholt werdet. Und Sie sehen Matthäus 24, als Jesus selber von dieser Trübsalszeit zu uns, seine Kinder, redet, als Argument dafür. Ich glaube und bete so kindlich und mit meinem Wunsch eigentlich, den ich habe, einfach, dass Jesus uns, seine Gemeinde, vorher abholt. Aber ich bin ehrlich und möchte es euch nicht verheimlichen. Es liegt auch daran, dass ich mich einfach auch fürchte und diese Zeit nicht gern kommen sehe. Und wenn ich daran aber denke, kommt im Zusammenhang mit diesen Gerichten, da denke ich an unsere Geschwister. Es sind aktuell 300 Millionen Menschen, die Christen sind, die auf dieser Erde ihren Glauben nicht frei leben können. Die Angst haben müssen, dass sie Verfolgung, Repressalien, dass sie eingesperrt werden, dass sie verhöhnt, verspottet, gefoltert oder sogar umgebracht werden. Für die, unsere Geschwister, hat die Trübsalszeit schon begonnen. Und jetzt zu den Posaunen. Und da möchte ich wirklich vorsichtig sein. Vielleicht sind wir enttäuscht, dass ich euch jetzt nicht die genaue Auslegung bringe. Aber beschäftigt euch gerne selber damit. Oder die nächste 5 Wochen haben wir auch noch die Offenbarung, kommt da. Geschwister von uns, die sind beauftragt, die nächsten Wochen da wirklich auch sich intensiv darauf vorzubereiten. Ich möchte nur noch mal anreißen. Die erste Posaune. Da entstand ein Hagel und Feuer mit Blut vermengt und ein Drittel der Bäume verbrannte, alles grüne Gras verbrannte. Alles grüne Gras verbrannte. Dieses Gericht, es trifft die Erde. Die Natur, das, was Gott damals so wunderbar geschaffen hat, das wird jetzt zum Drittel vernichtet. Ein Drittel der ganzen Natur, das ist keine lokale Naturkatastrophe, so wie wir es bisher kennen, das übersteigt das, was wir überhaupt in den Nachrichten jemals gehört und gesehen. Nur die Sintflut, die war größer. Die betraf die ganze Erde. Die zweite Posaune, da wurde ein brennender Berg ins Meer geworfen und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Das erinnert uns stark an die Plage in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte, die uns berichtet wird, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei freigekämpft hat. Und mir macht es Hoffnung. Da war es nämlich so, dass die Plage immer nur das ägyptische Volk getroffen hat und das Volk Israel in Goshen, wo sie lebten, blieb unbetroffen davon. Die dritte Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel wie eine brennende Fackel und fiel auf die Wasserquellen. Das Wasser wurde bitter und die Menschen starben an den Gewässern. Mit Stern ist in der Bibel oft eine Engelmacht beschrieben, entweder göttlich oder wie hier dämonischer Art. Wenn dieser dämonische Geist symbolisch gesehen die Lebensquelle verseucht, da werden die Menschen auch seelisch krank und findet keine Hoffnung mehr bei Gott. Die vierte Posaune, da verfinsterte sich ein Drittel, der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne. Die Sonne ist ein Bild für Gott. Der Mond ist ein Bild für die Weisheit des Menschen, wie er von Gott begabt wird. Und die Sterne sind Engelswesen, die uns auf unserem Weg Orientierung geben. Und sie alle werden zu 33% abgedunkelt. Das heißt, Gott ist in dieser Zeit nicht mehr so einfach zu finden. Der Zugang zum Heil wird erschwert. Gott distanziert sich. Und damit geht auch menschliche Erkenntnis über ihn zurück und die Orientierung geht verloren, weil viel weniger Engel Gott als Gottesbote bei uns Menschen aktiv sind. Das sind schon schwerwiegende Veränderungen für die Menschen, die noch auf der Erde wohnen und entweder Gott gar nicht kennen oder nicht kennen wollen. Aber zum Schluss von unserem Kapitel, da nimmt die Spannung nochmal zu. Gebannt verfolget alle im Himmel Anwesenden die Vorgänge auf der Erde. Und dann kommt dieser Adler und unterbricht diese schnelle Folge der Posaunengerichte und warnt. Achtung, Achtung, oder wie es hier steht, wehe, wehe, wehe. Das, was bisher geschehen ist, das war schon heftig. Aber das, was noch kommen wird, wird es weit übertreffen. Mir endet hier nach der vierten Posaune. Und zum Schluss möchte ich uns nochmal eine Frage stellen. Was möchte Gott mit diesen Gerichten erreichen? Im Kern geht es hier in der Offenbarung um den Kampf Gottes gegen das Böse. Gott nimmt die Sache in die Hand, kämpft gegen Satan und wird ihn am Ende der Zeit beseitigen. Die Entscheidung, wer dann bei unserem Herrn Jesus im Himmel sein wird und wen diese Gerichte treffen werdet, die hängt davon ab, auf welcher Seite ein Mensch steht. Bete ich Gott, den Schöpfer und Jesus Christus, seinen Sohn als meinen Herrn an oder lehne ich Jesus ab? Der Himmel hält die Luft an, weil wir wissen, dass Gott das Böse eines Tages beseitigen wird, möchte ich uns alle zurufen, was Jesus selber gesagt hat. In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und dazu Lukas 10, Vers 20, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir sind alle aufgerufen, wie wir hier sitzen und wenn wir jetzt rausgehen und morgen in die neue Woche gehen, wir sind aufgerufen, diese Zeit, die wir haben, hier in Frieden und Freiheit, zu nutzen und als Gotteszeuge unterwegs zu sein. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam betet. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das Versprechen, das du uns gegeben hast. Dass du uns segnen möchtest, wenn wir auf dein Wort hören, wenn wir ernst nehmen, was du uns sagst und versprichst. Und ich möchte dir Danke sagen für das Versprechen, dass du uns bewahren möchtest, auch in schwerer Zeit, die auf uns zukommt. Wenn wir nicht mehr in Freiheit von dir reden können, wenn unser Glaube bedroht und bekämpft wird. Ich möchte dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du gesagt hast, du wischst alle Tränen ab. Und es soll uns trösten, wenn wir traurig sind, wenn wir in Zweifel sind, wenn wir in Not sind, wenn wir Angst haben um uns und um unsere Liebe. Und Herr Jesus, ich bitte dich um Schutz und um Hilfe, wenn Verfolgung kommt, wenn Verführung kommt und in der Verweltlichung, in der man lebt. Und ich bitte dich um Schutz für unsere Geschwister, die in der Verfolgung in der ganzen Welt draußen sind, die kein Gottesdienst mit lauten Worten halten können, die sich im Geheimen treffen müssen und die Angst haben müssen, jeden Tag, dass sie entdeckt werden. Und Herr Jesus, ich bitte dich für unsere Kinder, die das Leben vor sich haben. Und ich bitte dich, dass du sie schützt, dass du sie bewahrst und dass wir ihnen was mitgeben können von deinen Worten und von deinem Versprechen und dass es ankommt und im Herzen bleibt, Herr Jesus. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du bei unseren älteren Geschwistern bist, die sich vielleicht wie der Johannes manchmal einsam fühlen, traurig fühlen und denken, sie können nichts mehr tun. Gib du ihnen Freude ins Herz und schenk du ihnen Gemeinschaft mit dir, dass ihre Gebete zu dir aufsteigen können. Und Herr Jesus, ich möchte, dass du uns Freude schenkst in unser Herz, Freude darüber, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Herr Jesus, hab herzlichen Dank dafür. Und gemeinsam bete mir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen. Eine gute Woche, Gott befohlen.